Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Es ist ja gar nichts dagegen einzuwenden, wenn Menschen früh für sich erkennen, wo es beruflich langgehen soll. Manche Leute haben so klare Talente, dass sich Umwege in der Vita einfach gar nicht ergeben. Bei meinem heutigen Gast, dem Podcast-Produzenten und Moderator Andreas O. Loff, war das anders. Die Lebenslinie des 1973 in Hamburg geborenen Loffi schlug ein paar sehr spannende Kapriolen. Um nur einige Stationen zu nennen, Ausbildung als Flugzeugmechaniker, Agenturgründer, Kreativdirektor eines großen Unternehmens, Kommunikationsberater. Aber vergessen Sie es, mit diesen Daten können Sie sich kein Bild machen, denn was ihn wirklich ausmacht, ist sein Humor, seine Warmherzigkeit und die Freude daran, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Das zeigt er immer wieder auch in seinen Podcasts. Ich hab dich trotzdem lieb und das Ziel ist im Weg. So, los geht's. Das ist ein epochaler Moment, denn mir gegenüber, was für ein Luxus, sitzt ein guter Freund. Herzlich willkommen, schön, dass du aus Hamburg hergekommen bist, Andreas.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr aufgeregt.
Das glaube ich nicht, das kann nicht sein, weil du bist Podcast-Profi. Du hast, jede Woche gibt es irgendein neues Projekt, das hinzukommt. Das Interessante an unserer Konstellation ist, dass wir uns, glaube ich, gegenseitig wirklich als Freunde bezeichnen würden, uns aber eigentlich immer nur über Gespräche wie diese kennengelernt haben. Ich war 100 Mal bei dir zu Gast, dafür danke ich dir auch.
Danke ich dir vor allen Dingen.
Und haben auch immer mal wieder über Essen gesprochen, weil du auch immer auf Toast Hawaii verweist. Auch dafür nochmal vielen Dank. Aber eben hast du etwas gesagt, woran ich mich nicht erinnern kann.
Es ist so, ich habe auf der Fahrt hierher, habe ich nochmal 2 Folgen gehört oder heute Morgen beim Frühstück. Und ich hatte das auch noch nie so formuliert, dass Toast Hawaii in mir Nostalgie auslöst. Das heißt, man überlegt immer, wenn Menschen über das Essen ihrer Kindheit sprechen, überlegt man selber, was hat Mutti damals gekocht? Was gab es irgendwie für Situationen? Mir ist heute Morgen eine Situation eingefallen, die ich komplett vergessen hatte, dass ich bei einem Schulfreund mittags zum Essen Senfeier gegessen habe und wiedergekommen bin und gesagt habe, Mama, du glaubst gar nicht, Senfeier sind so lecker. Und meine Mutter dann versucht hat, Senfeier zu kochen. Und sie halt nicht so schmeckten wie bei meinem Freund Kim. Mhm. Und wie ja gemein man dann ist, auch als Kind zu sagen, nee, das ist nicht so wie bei der Mama von Kim. So, das schmeckt mir nicht so gut. Also wie krude man eigentlich auch mit seinen Eltern umgegangen ist da.
Und wie interessant es ist, dass solche Sachen zeigen, wie wichtig erste Eindrücke sind oder was erste Eindrücke mit einem machen. Denn wenn du, ich weiß, dass bei meiner ersten Bolognese war das so, die ich außerhäusig gegessen habe bei der Mutter einer Schulfreundin, Birgit. Und das war eine Bombensoße mit allem, was da eigentlich auch wahrscheinlich gar nicht reingehört. Aber damit war ich so geprägt. Das war so klar über Jahre, dass so eine Bolo schmecken muss und gar nicht anders. Da muss man diesen ersten Eindruck wieder löschen und neu schreiben.
Aber das ist das Schöne an Toast Hawaii, dass ich jedes Mal bei jeder Folge irgendwas finde, wo ich in meine Kindheit zurückgehe und oder in Situationen, wo ich sage, habe ich das erste Mal gegessen oder wo habe ich das gegessen? Und das ist ganz toll. Vielen Dank, dass es diesen Podcast gibt.
Sehr gerne. Ich bin selbst überrascht, dass es nach so langer Zeit, also nach zahllosen Gesprächen schon immer noch so ist, dass es neue Gespräche gibt, weil diese Kombination aus Essen und auch aus dem Luxus, dass die meisten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner natürlich, was heißt natürlich, nicht selbstverständlich, aber glücklicherweise eben auch aufgewachsen sind in Ländern und in einer Zeit, in der es nicht darum geht, kriege ich was zu essen, sondern was kriege ich zu essen und wie viel davon. Ne? Also wir sind ja schon so eine, du und ich auf jeden Fall sehr, sehr, können sehr glücklich auf das zurückblicken, was wir an Essen schon schon in uns aufgenommen haben.
Ja, und allein der, ja, wahrscheinlich ist es dann, wenn man den Luxus nicht hat, wahrscheinlich noch schwerwiegender. Aber ich plane auch meinen Tag, ist mir aufgefallen, danach, was ich mir abends zu essen mache. Also ich denke vormittags schon drüber nach, so was koche ich mir heute Abend? Und dann wird der Tag daraufhin ausgerichtet, mehr oder minder. Also ich kaufe dann entweder die Sachen ein oder ich taue was auf.
Ja, aber das ist doch normal. So wie du es jetzt gerade erzählt hast, klang es eher so, wenn es abends was mit Kokos gibt, dass du irgendein Kostüm mittags schon raussuchst.
Ja, das auch.
Ich plane meinen Tag nach dem, was ich abends esse.
Ja, ja, ganz so ist es nicht.
Ich meine, das müssen wir alle tun, Andreas. Du musst jetzt ganz stark sein, weil wenn man nicht zum Beispiel nicht einkaufen war, nachmittags oder mittags, dann kann man das abends nicht essen oder kochen.
Ja, aber es gibt ja, glaube ich, auch so, also es gibt dann auch so Tage, oder als ich noch Brot aß.
Als ich noch Brot aß. Andreas Olof, als ich noch Brot aß. Der Mann, der aus dem Fenster stieg und Brot aß.
Aufschnitt hatte, dann hat man halt abends einfach sich ein Brot gemacht und hast dir keine Gedanken drüber gemacht, was du abends isst.
Aber jetzt, seit du bei den Olympischen Spielen antrittst, isst du auch kein Brot mehr, ne? Nur noch Flüssigei.
Nee, ich versuche abends Brot zu vermeiden, definitiv.
Wie lange schon?
Bestimmt 2 Jahre, 3 Jahre.
Und ist das gut?
Ich nehme meine Kohlenhydrate leider anders zu mir und dementsprechend ist es auf jeden Fall besser.
Gut, also ich will auch...
Ich vermisse es auch gar nicht so.
Das ist interessant. Ich würde Brot vermissen. Es ist natürlich ein Drama, dass man von der einen Ernährungs-, ich will es auch gar nicht Mythe oder Mythos nennen, aber zumal Mythe auch, glaube ich, falsch war, sondern Mythos richtig. Es ist ein Jammer, dass immer wieder neue Dinge dazu kommen, dass man sein Essensverhalten in irgendeiner Weise ändert und oft zu Ungunsten irgendeines Genusses. Das ist ja so. Und ich glaube, Brot, Nudeln und Kartoffeln, die treffen sich so einmal im Monat an geheimen Plätzen und dann betrinken die sich total und nehmen sich so gegenseitig in den Arm und erzählen sich neue Geschichten, wo sie wieder reinkommen, wo sie so sagen, hier Lotte und Hans, von denen habe ich euch doch letzten Monat erzählt, die essen jetzt wieder Brot, die sind jetzt wieder die... haben jetzt wieder voll Bock auf Kohlenhydrate und machen dafür mehr Sport und so. Und der Reis kommt dann rein, immer. Der Reis kommt immer zu spät zu diesen Treffen und sagt so, Leute, ich hab's eigentlich ganz gut, ja, weil ich durch die ganzen Yoga-Girls und so, die finden das alles geil und so. Und alle so, ja, dafür musst du die nächste Runde zahlen. Reisschnaps oder so. Du vermisst Brot nicht.
Nicht so doll. Nee, ich glaube, es liegt daran, dass ich relativ, also ich bin beim Essen, ich bin grundsätzlich relativ maßlos.
Das ist mir sehr sympathisch.
So, und das hängt damit zusammen, dass ich gerade Brot, wenn ich dann Brot esse, ist es halt meistens schweres, norddeutsches, feuchtes, Schwarzbrot, ja, was
toll,
eigentlich
toll.
Sapsch in der Mitte hat.
Das ist toll.
Und das macht dann auch so satt, aber ich habe dann, wenn ich mir Brot mache, ich mache auch immer, mein Essen sieht auch immer gut aus. Also ich mache mir immer schönes Essen, auch selbst wenn ich mir einen Salat mache, dann ist der garniert und dann kommen da Beeren oben drauf. Mit Beeren und dann müssen die Tomaten aber auch oben so rausgucken und die müssen richtig liegen. Und
wie liegen denn Tomaten richtig?
Naja, wenn es Scheiben sind, dann sollten sie oben aufliegen.
Plan liegen.
Plan.
Also in so einer Horizontale.
Wie so ein totaler Monk.
Ja, zu spät. Jetzt ist egal, was du sagst. Ab jetzt, ab den horizontalen Tomatenscheiben war es egal. Jetzt kannst du nichts mehr. Naja,
man kann die ja auch untermengen einfach. So könnte man, aber...
Ich dachte, Tomatenscheiben schwimmen immer oben. Das ist super, dass du das sagst. Man kann die auch untermengen. Das ist ja toll.
Naja, und bei Brot ist es dann so, dass ich dann denke, ich habe dann so 2 Brote gegessen von diesen schweren und denkst, das war so lecker. Ich esse dann noch eins. Und das ist dann das Problem mit Kohlenhydraten. Auch wenn ich dann Kartoffeln habe oder sowas, dann kann ich da kein Ende finden.
Wartest du zwischendurch, um möglicherweise, damit dieses Sättigungsgefühl eine Chance hat, da reinzukommen?
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel so frische Pellkartoffeln oder sowas in der Küche stehen habe mit Quark und ich habe zu viele gemacht, dann esse ich, bis ich dann satt bin oder die Portion gerecht ist sozusagen, mundgerecht. Und Dann würde ich aber im Laufe des Abends auf jeden Fall 4 bis 5 Mal in die Küche zurückgehen, um dann noch diese leckeren Kartoffeln aufzuessen. Also wenn das Sättigungsgefühl wieder nachgelassen hat. Also so eine halbe Stunde später stehe ich dann wieder in der Küche und dann kann es auch sein, dass ich über dem Topf diese Kartoffel...
Dann ohne Deko.
Ohne Deko, ja.
Du hast mir Shortbread mitgebracht.
Ja.
Lecker.
Ich war gerade in England. Und
danke dafür.
Da habe ich dir das letzte Shortbread der Queen mitgebracht. Das ist wirklich...
Das letzte Brot, das sie gebacken.
Ja, es ist vorne die Queen drauf. Ja. Und das habe ich dir mitgebracht.
Hast du extra so ein kleines Schränkchen oder so eine kleine Ecke für besondere Köstlichkeiten, die du Gästen anbietest beispielsweise? Oder hast du eine Schnückerkiste?
Nee, also weder noch. Also ich muss dann immer gucken, was ich... Also grundsätzlich ist das Essen auch für Gäste. Also ich koche dann und biete das Gästen an. Mhm. Aber ich habe nicht so wie du immer eine Mozartkugel auf dem Tresen stehen oder sowas. Und eine Schnökerkiste...
Ich möchte das klarstellen. Ja. Was du da gesehen hast, ist ein Pressglas-Untersetzer mit kleinen Kugeln. Und da drauf, genau, liegt eine Mozartkugel. Ist für meine Nachbarin... die mir frisch gebackenen Kuchen, also nicht meine direkte Nachbarin, das will ich klarstellen, die würde mir niemals frisch gebackenen Kuchen vorbeibringen oder welchen, in dem so, kommen Sie, essen Sie, Frau Rust. Und dann würde ich am nächsten Tag tot sein. So, also die war es nicht. Aber es gibt eine andere Nachbarin im Haus, die sendet es zu mir und die hat mir, die backt hin und wieder und dann stellt sie mir immer so ein kleines Stück Kuchen vor die Tür. Und ich revanchiere mich, wenn ich das Glasding zurückgebe mit einer Mozartkugel, weil sie die liebt. So ist es, ja.
Aber ich habe letztes Mal auch eine Mozartkugel bekommen.
Ja, und guck mal jetzt da sind auch welche drin.
Ach so, ja, siehst du.
Ja, ja, also Mozartkugeln gehören jetzt zum Repertoire, wie Brot.
Ja, ich habe, du hast es Schnökerkiste genannt.
Schnökern, wie sagst du denn zu naschen?
Ja, 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 also so Süßigkeiten, aber ich kenne das Wort Schnökern auf jeden Fall. Also das ist wahrscheinlich sogar norddeutsch.
Lass uns doch noch mal ein paar Ausdrücke, falls dir jetzt ad hoc welche einfallen. Du hast auch eben zu dem Brot gesagt, dass es innen sapsch ist. Das ist so feucht, sapschig. Ne? So sapschig, ja. Wie nennst du den Knust?
Den Knust. Das ist ganz einfach der Knust. Und das andere ist der Apfelgripsch oder Gritsch.
Ja, genau. Ach, siehst du, du bist einfach wirklich ein treuer Hörer.
Ja,
denn du weißt gar nicht.
Das wäre als nächstes gekommen. Ich kann diesen Podcast theoretisch alleine machen.
Das ist toll.
Zitrone oder Banane? Banane.
Da kommen wir noch hin. Mir ist ja auch erst nach 90 Folgen aufgefallen, dass ich habe jedes Mal, wenn ich Zitrone oder Banane gesagt habe, habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht mit dieser Frage. Ich bin nie dahinter gekommen, was ich meinte. Und wenn ich jetzt sage, und jetzt bin ich dahinter gekommen, wirst du sagen, okay, aha. Und das ist jetzt für dich die wahre Entscheidungsfrage. Was ich immer fühlte, wenn ich gesagt habe, Banane oder Zitrone, war in Wirklichkeit Vanille oder Zitrone.
Ach so.
Ja, weil das für mich früher die zwei Schulen waren, was Eis angeht.
Würde ich auch sagen, ja. Ne, geht auch nicht zusammen.
Bist du Team Vanille? Nee, es geht überhaupt nicht zusammen.
Obwohl auch Zitrone und Schoko gehen
vielleicht jetzt
auch
so
nicht.
Als erwachsene Menschen. Ja, ja, aber das entspricht diesem Prinzip. Also entweder so Milcheis wie Nuss, Schoko und Vanille oder Zitrone, Erdbeer, Aprikose war so mein, wenn Fruchteis, dann war es das. Aber eigentlich war es immer, als wäre das wertiger. Nein, nicht Schokolade, das habe ich als Kind, habe ich gar keinen Schokoladeneis gemocht. Aber so Nuss und Vanille und so Pistazie, sowas, toll.
Ja, ich bin da eher Team Fruchteis, definitiv, ja. Also Sorbet sogar am liebsten.
Et petit.
Entschuldigung.
Wer hat dir denn das Kochen beigebracht? Denn ich habe bei Instagram hin und wieder auch schon gesehen, dass du dich beim Kochen, also nicht dich, sondern die Pfanne oder den jeweiligen Teller fotografiert hast. Das sah wirklich sehr lecker aus. Entweder hast du ein Bild gemacht oder du hast ein Video davon gemacht. Wer hat dir das Kochen beigebracht?
Mutti, würde ich sagen. Also meine Mutter war klassisch Hausfrau, so wie man das damals war, und hat auch sehr viel mitbekommen von Oma, wie man kocht. Da gab es wirklich, ich glaube, sogar Hauswirtschaftskurse meiner Urgroßmutter, auch die Schneiderin war. Also meine Mutter war so richtig klassisch Hausfrau, wie man sich das vorstellt. Die kann theoretisch was schneidern oder was kochen.
Mhm. Hat sie das gern gemacht?
Total gern, ja, auf jeden Fall. Die kocht heute auch immer noch sehr gern. Ja, das ist halt interessant zu sehen, wie sich das auch so verändert hat, so in den 80ern. dass es Kochbücher gab und dann hat sie Sachen mal ausprobiert. Italienische Küche kam dann so rein.
Das ist bestimmte Kochbücher, so bestimmte Trends meinst du?
Ja, genau. So, aber das italienische Essen kam ja sowieso 60er, 70er rüber. Aber die Küche und die Kochbücher, italienische Kochbücher, waren dann bei uns da und dann gab es halt plötzlich mal Zucchini und so weiter. Also ich habe das nicht aktiv von ihr beigebracht bekommen, aber ich habe immer zugeguckt und spätestens als ich dann alleine gewohnt habe, habe ich dann Sachen ausprobiert und natürlich auch total auf die Schnauze gefallen.
Dass womit man, zum Beispiel?
Naja, einfach mit dem Fakt, dass nicht jedes Gemüse gleich lang braucht, ja, um gar zu werden.
Na, muss man, aber sowas finde ich, muss man auch wirklich erst, also entweder gesagt bekommen oder erfahren.
Naja, und dann hast du halt so eine Pfanne, wo halt die Pilze einfach nicht mehr erkennbar sind, aber du halt auf eine fast rohe Karotte beißt und das machst du dann 2-3 Mal und dann merkst du, ah, vielleicht fange ich doch mal mit den Karotten an.
Was würdest du denn als das Essen deiner, möchtest du den Satz vervollständigen?
Das Essen meiner Kindheit. Das kann ich gar nicht so sagen. Ich würde fast sagen, mein Lieblingsgericht, was es dann aber auch nicht zu häufig gab, war Hühnerfrikassee.
Mit Pastete?
Nee.
Oh, das tut mir leid.
Nee, also Pasteten, wir waren kein Pastetenhaushalt. Definitiv nicht. Warum nicht, Mutti? Die hört da bestimmt zu, aber ich weiß nicht. Nee, Pasteten waren nicht so angesagt bei uns. Aber Hühnerfrikassee, ich glaube, das kam auch von Oma, von beiden Omen sozusagen. Beide Omas haben gutes Hühnerfrikassee gemacht. Mhm. Und meine Mutter auch. Also ich habe das oft probiert, selbst zu machen oder woanders mal zu bestellen, aber das ist nie rangekommen. Also
habt ihr als Familie regelmäßig zusammen gegessen?
Ja, definitiv. Also wir hatten das große Glück, dass mein Vater sein Büro bei uns im Haus hatte, bis ich 12 war oder sowas. Und dann ist das Büro größer geworden, dann ist er ausgezogen, in Anführungsstrichen, aber ist dann mittags auch immer zum Mittagessen gekommen. Also meistens.
Und habt ihr Regeln gehabt am Tisch?
Oh ja.
Welche?
Also Ellenbogen auf dem Tisch ist schon mal nicht so richtig angesagt. Also nicht böse jetzt, dass man dann eine gewischt kriegt oder sowas, aber das wurde einem dann schon beigebracht. Mhm. Aufstehen erst, wenn alle gegessen haben. Anfangen, wenn alle was auf dem Teller haben und guten Appetit gesagt wurde. Mhm. Wie man es serviert. Ich habe sogar einen eigenen servierten Ring, wo mein Name draufsteht.
Silber?
Ja.
Graviert?
Ja, genau.
In so einer ganz langen, feinen Schreibschrift.
Genau, natürlich.
Wow.
Also das ist jetzt nicht das Vornehmerhaus Loff. Also klar, das war schon
von Loff.
Von Loff. Eine alte Kapitänsfamilie übrigens. Aber
wirklich?
Ja, wirklich. Meine Vorfahren väterlicherseits sind zur See gefahren. Und mein Vater dann auch mit nicht Kapitänspatent, aber Sportbootführerschein.
Okay, damals gab es noch keine Überfischung. Damals haben sich die Leute wahrscheinlich, also noch nicht die Industrieflotten, denke ich mal, als deine Vorfahren.
Nee, aber auch als ich zur See gefahren bin, in Anführungsstrichen. Also wir hatten auch ein Segelboot und sind damit regelmäßig die Sommerferien. Das klingt jetzt wahnsinnig luxuriös, auch zu dem silbernen Serviettenring. Es ist nicht ein wirklich großes Problem gewesen, sondern da musste ich schon mit meiner Schwester im Vorschiff zusammen, also nicht jeder hat eine eigene Kabine gehabt, sondern das war...
Ihr musstet euch eine Kabine teilen. Ja, auf dem eigenen Schiff, das ist ja wohl...
Ja, um Gottes Willen.
Gott sei Dank hat das Jugendamt das nicht mitbekommen.
Fürchterlich, nein, aber dann ist man so nach Dänemark gesegelt und da war auch keine Überfischung. Da zum Beispiel ist, man durfte immer zollfrei sehr viel Sachen mitnehmen, also und sehr günstig, also ich weiß gar nicht, eine Flasche Korn oder sowas für 2 D-Mark. Mhm. Und das war in Dänemark eine große Währung, das heißt, man ist mit einer Flasche Korn zu einem Fischer hingegangen und hat dafür, glaube ich, 3 oder 4 Eimer Jungfruhummer bekommen. Das sind so Langusten, also wirklich Eimer voll. Und für eine Flasche Korn sind wir dann als Kinder zu dem Fischer geschickt worden auf so einer kleinen dänischen Insel und haben dann eimerweise Langusten mitgebracht.
So ging das mit dem Kolonialismus auch los, dass Menschen wirklich mit bunten Glassteinen und Alkohol getäuscht wurden und die wirklichen Schätze rausgerückt haben.
Ja, und dann,
Ja. Hast du geangelt?
Ich habe ein paar Mal geangelt, nicht sehr gut.
Konntest du den Fisch töten?
Ja, kann ich auch heute noch. Also das geht.
Okay.
Ich kann den auch ausnehmen und essen und ich kann auch einen Huhn töten und ausnehmen und
hast
essen.
Du schon mal einen
Huhn getötet? Habe ich schon getötet, ja.
Bist du eigentlich gebürtiger Hamburger? Denn das ist so lustig, dass wir uns so gut verstehen und so gerne mögen und auch verhältnismäßig lange kennen. Aber jetzt habe ich auch mit Absicht gar nicht recherchiert, was es über dich zu finden gibt, weil ich dachte, das will ich alles selbst herausfinden in diesem Gespräch hier, um dich auf diese Weise näher kennenzulernen. Auf so eine ganz neue. Wo bist du zur Welt gekommen?
In Hamburg.
Mitten in Hamburg?
Mitten in Hamburg. Hamburg-Alzerdorf bin ich zur Welt gekommen.
Und wann war das?
1973.
Ah ja, okay. Ja, guck mal, so ein junger Hüpfer. Ich kippe dir jetzt mal ein paar fliegende Fragen entgegen, ja?
Ja, fliegende Fragen.
Vom Brötchen eher die obere oder die untere Hälfte?
Untere.
Warum?
Ich glaube, ich habe mir an der oberen irgendwie mal den Gaumen eingeschnitten oder sowas.
Entschuldige, es ist überhaupt nicht lustig. Den Gaumen eingeschnitten?
Ja, also weißt du, wenn man da zu herzhaft reinbeißt und dann so diese obere Kante da hinter den Zähnen reinkommt. Und deswegen war ich immer Anleger. Schiffchen oder Anleger, sagt man doch.
Ach wirklich? Das habe ich noch nie gehört.
Bötchen oder Anleger?
Und der Anleger ist die untere Hälfte?
Natürlich.
Wann hast du das letzte Mal im Bett gefrühstückt?
Das ist wirklich lange her. Das weiß ich nicht. Heute Morgen habe ich einen Kaffee im Bett getrunken, aber das ist ja kein Frühstück. Ich kann es dir wirklich gar nicht sagen, weil ich relativ schnell aufstehe und einfach dann losziehe.
Bist du jemand, der Vorräte anlegt?
Ich glaube, zum Beginn der Pandemie habe ich mehrere Tage damit verbracht, mir auszurechnen, wie viele Wochen ich und Monate ich durchkomme mit dem, was ich habe. Es hat angefangen beim Toilettenpapier, weil ich gefragt worden bin bei unserem lieben gemeinsamen Freund Micky Beisenherz. Sag mal hier, meine Mutter hat gesagt, es gibt da kein Toilettenpapier mehr. Sag mal, ist das bei dir auch so? Hast du auch kein Toilettenpapier? Und dann bin ich in den Keller gegangen. Ich habe das Glück, dass ich ein Haus habe, in dem auch ein Keller ist, wo ich einfach nur reingehen kann und nicht durchs Treppenhaus. Und habe nachgezählt, ich hatte über 90 Rollen Klopapier. Doch. Ja, weil ich kaufe sehr gerne in einem Großmarkt ein und weiß dann selber nicht, wie viel Klopapier ich unten. Das ist so ein bisschen wie, hallo, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein und komme mit sehr viel Senf nach Hause. Nee, ich kaufe dann einfach so alle paar Wochen mal so eine Packung Klopapier und leg die dann im Keller zu den anderen. Und das hatte sich, da war der Zyklus sehr hoch gewesen von dem.
Daher also der Engpass, das warst du.
Ich hatte es aber schon vorher gekauft. Und dementsprechend, so habe ich das auch bei Essen. Ich habe im Keller eine große Tiefkühltruhe. Da ist sehr viel Essen drin, also angefangen von säckeweise Gemüse bis hin zu, also es klingt auch fürchterlich, säckeweise Gemüse, da sind halt wahrscheinlich eine Packung, große Packung, 3 Kilo Pilze, 3 Kilo Erbsen und Möhren, eine Großpackung Zwiebeln kann ich nur jedem empfehlen, vorgeschnittene, tiefgefrorene Zwiebeln gibt's in der Metro, darf man das sagen?
Jetzt ist es raus.
Ja, gibt's in der Metro, gibt's aber wahrscheinlich auch in jedem anderen Supermarkt oder im Großhandel. Gefrorene Zwiebeln gibt es sowohl ganz klein gehackt, als auch so in so, nicht Ringen, sondern so Halbscheiben. Und das ist zum Kochen großartig, weil man A, nicht weinen muss und B, schmecken sie, ist es kein Unterschied.
Ah, das ist gut, das mal zu wissen. Also dann kann man also auch quasi an einem Tag, an dem man denkt, da gehe ich jetzt heute durch, einen ganzen Sack mal vorbereiten und einfrieren, wenn man sie nicht irgendwo kaufen möchte.
Kann man auch selber machen, genau.
Wenn du sagst, es ist kein Geschmacksverlust, dann wäre das wirklich eine Arbeitserleichterung.
Definitiv, weil du nimmst einfach, füll mir das dann immer um in so einen, wie heißen diese, Zip-Beutel, Tiefkühlbeutel. Und pack das in den Tiefkühler, der in der Küche steht.
Ja.
Weil da habe ich so eine Gefrierkombination. Und dann zum Kochen nehme ich da einfach eine Handvoll aus der Tüte und werf das in die Pfanne.
Gute Idee. Ich mache das mit Wein, weil ich...
Du frierst Wein?
Ja. Eigentlich ist es ja gar nicht so einfach, Wein einzufrieren.
Wollte ich gerade sagen.
Geht aber. Zumal ich keine Weintrinkerin bin, aber weiß, dass Wein zu manchen Soßen beispielsweise oder manchmal mit Gemüse oder eben auch, wenn man Zwiebeln auf eine bestimmte Art und Weise zubereiten will oder eine Pilzsoße beispielsweise. Ne? Ich habe dann halt keinen Wein zum Ablöschen, dieses Wort. Ich müsste dann eine große Flasche aufmachen, die ich eigentlich für Gäste im Keller habe oder wo auch immer. Und dann habe ich gedacht, ich probier's jetzt und habe die abgefüllt in diese kleinen Kann man natürlich auch bei diesen ganz normalen Eiswürfeldingern. Es gibt aber auch diese Beutel, diese, ne, diese kleinen Kugeln, wo man das so reinfüllt. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Das ist nicht ganz fest. Es ist so ein bisschen, aber es ist fast ganz fest.
Weißt du, wie du das, komme ich jetzt gerade auf die Idee, ich werde es auch mal ausprobieren. Mhm. Du kannst ja vorher den Alkohol rauskochen.
Will ich ja gar nicht. Ich will ja den Geschmack des Alkohols, dass der übergeht in das, das ist ja der einzige Grund, warum ich überhaupt.
Okay.
Welchen Grund sollte es sonst geben, Wein dazu zu nehmen?
Naja, der Geschmack vom Wein. Also der Alkohol geht ja eh raus
so
beim
meinst
Kochen.
Du. Okay,
also
alles klar.
Du kannst das ja reduzieren sozusagen.
Stimmt.
Müsste man jetzt mal einen Koch fragen, ob das so.
Ich glaube aber, das ist zu aufwendig. Das muss man gar nicht machen, denn dann müsste es wieder abkühlen, bevor man es einfüllt. Ich zeig dir das nachher mal. Es ist keine Masse, die man eindrücken kann mit dem Finger, aber sie ist so kurz davor. Als du vorhin darüber gesprochen hast, da ich dich kenne, stellt sich mir die Frage eigentlich gar nicht, weil ich dich sehr mag und weiß, dass du so ein Homie bist, dass du es auch zu Hause schön haben willst, mit Licht, mit schönen Sachen, die da stehen und so weiter. Aber das ist ja auch nicht selbstverständlich und ich bemühe jetzt wirklich mal die niedersten Klischees, die sich aber dann doch immer mal wieder zwischendurch bewahrheiten, dass viele Männer oder Menschen, die sich männlich lesen, sagen, ich habe mit Einrichtungen und so gar nicht so viel am Hut und mir ist auch ehrlich gesagt egal, wie es auf dem Teller aussieht. Im Übrigen auch viele Frauen, davon mal abgesehen. Aber wie kommt es, dass du jemand bist, der wirklich Wert darauf legt, dass da die Tomaten horizontal liegen und dass da die Beeren sind und dass es schön aussieht und so weiter? Wann hat das begonnen?
Wahrscheinlich auch durch Mama. Also definitiv durch meine Mutter, die auch mal auf ein belegtes Brot. Tomatenscheiben ist jetzt nicht so die große Garnierkunst, aber sie hat auch definitiv Wert darauf gelegt, dass das Essen wohl angerichtet ist. Also auch ein wahnsinniges Wort, das habe ich glaube ich noch nie benutzt.
Wohl
angerichtet, ja.
Oh, das passt zum Serviettenring.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe keinen Serviettenring zu Hause. Ich habe auch keine Stoffservietten zu Hause. Ich habe Papierservietten, muss ich einfach mal sagen. Das ist wahrscheinlich umwelttechnisch auch nicht so gut, aber da hat es, glaube ich, angefangen und auch in der Einrichtung. Meine Eltern haben da schon auch Wert drauf gelegt, dass es zu Hause schön und
gemütlich ist,
ja. Und ich mag das total gerne. Ich bin total gern auch zu Hause und mir hat zum Beispiel die Pandemie gar nicht so viel ausgemacht, weil ich dachte, ja, was ändert sich denn jetzt? Ich meine, ich arbeite meistens auch von zu Hause schon seit Jahren.
Spülst du vor?
Manchmal. Also wirklich nur, wenn ich dann Gäste habe und die Teller einfach in die Küche gebracht habe und dann bildet sich da in irgendeiner Form eine Kruste, dann spüle ich das vor und dann kommt das in die Spülmaschine. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass ich mir wünschte, ich hätte zwei Spülmaschinen und würde.
Nein,
doch,
das hätte ich mir gemerkt.
Ja, ich wünschte mir, ich hätte zwei Spülmaschinen und könnte dann auf den Schrank verzichten. Eine ist immer sauber, eine ist für dreckiges Geschirr.
Aber was ist, warum denn?
Und ich hätte dann keinen Schrank.
Was ist mit dem Schrank?
Naja, es ist ja, also das kommt ja eh immer in die Spülmaschine, das Geschirr. Und danach räumt man es wieder in den Schrank. Es ist ja, also, da ist ein Arbeitsschritt zu viel.
Fällt dir ein Lebensmittel ein, das unterschätzt wird?
Ich würde bei dir sagen, der Pfifferling. Definitiv. Ich möchte eine Lanze brechen für den Pfifferling, denn bekanntlicherweise bist du der Meinung,
nicht bekanntlicherweise. Niemand weiß das und nicht mal ich wusste das.
Die Hörer meines Podcasts wissen, dass der Pfifferling zu viel will.
Erklär, kannst du das bitte einbinden, dass man es auch nachvollziehen kann?
Du hast das gesagt, nachdem du mich, glaube ich, ich habe über mein Omelette gesprochen, was ich regelmäßig mache und dass da Pfifferlinge reinkommen. Und du sagst, Pfifferlinge, der Pfifferling will immer zu viel. Und
ich muss versuchen, mich daran zu erinnern, was ich gemeint haben könnte. Wahrscheinlich liegt es daran, dass gute Pfifferlinge sowieso so, ich habe nur eine bestimmte Zeit. Das ist schon so, ist denn schon Pfifferlingzeit? Ich weiß noch nicht, ob ich komme.
Ach,
ist denn
so
schon Pfifferlingzeit? Das ist mal das
wie Spargel.
Eine.
Das ist der Spargel unter den Pilzen.
So ein bisschen. Und natürlich dieses, ich bin noch nicht ganz sauber. Ich bin immer noch nicht ganz sauber. Hier ist noch ein bisschen Sand.
Ich
werde gleich zwischen deinen Zähnen knirschen. Ach, weißt du was, dann bleib doch in deinem blöden Holzkörbchen.
Ja, und viele finden das auch zu laut. Mein lieber Freund und Geschäftspartner, der isst keine Pilze, weil sie ihm zu laut sind.
Das stimmt nicht. Pilze sind nicht laut.
Naja, das Kaugummi. Gefühl.
Es ist doch aber nicht laut.
Es quietscht so, sagt
es er. Es quietscht, aber ja, es ist aber nicht laut. Was sagt er denn zu Knäckebrot? Da kriegt er wahrscheinlich so, der schreit, der fängt ja an zu schreien, seelische Grausamkeit.
Der ernährt sich
nur von Brei.
Marshmallows. Nein, also der Pfifferling, nochmal zum Pfifferling zurück, um jetzt nochmal das Wort Pfifferling zu sagen. Ich bin da natürlich auch wieder zurück bei dem Großmarkt. Ich kaufe den in einer Großpackung, tiefgefroren, und da sind nur kleine Pfifferlinge drin, die alle dieselbe Größe haben. Deswegen werden die auch alle gleichzeitig gar, und man kann die ganz toll tiefgefroren in die Pfanne packen, wartet, bis das ganze Wasser da rausgezogen ist, Zwiebeln dazu, später Petersilie, Majoran unbedingt dran, aber erst wenn das Wasser schon so raus ist, und dann kann man da das Omelett, das Rührei drüber machen, und großartig. Pfifferling.
Gut. So, ich finde, wir müssen jetzt mal zu Entweder-Oder kommen. Nicht, dass wir das dann so knapp nach hinten hin abhandeln. Entweder-Oder. Ja oder nein, rote Beete?
Ja. Ich atme sehr schwer hinterher. Soll ich es erklären? Also in Maßen. In Maßen gekocht natürlich. Roh weiß ich gar nicht. Habe ich, glaube ich, gar keinen Geschmack. Sehr erdig. Und dann mache ich es gerne auch in Eintöpfe mit rein, weil es dann so eine schöne Farbe kriegt. Und dann mag ich den Geschmack auch ganz gerne. Aber so Carpaccio, ja. Aber jetzt weiß ich nicht, so eine ganze rote Beete einfach essen.
Ich habe Silvester. Liegt nun schon ein bisschen zurück. Silvester ist mir aufgefallen, dass ich mache nichts Silvester. Ich finde Silvester überschätzt, und Silvester macht mich sauer. Und ich habe aber gemerkt, dass ich viel zu wenig vorbereitet habe, um mir ein schönes Essen zu machen. Und habe dann geguckt, was ich noch habe, und fand dann eben auch diese vorgekochten rote Beete. Die waren nicht so richtig schön rot, wie man das kennt, so dunkelrot, so
ja,
lila-rot schon fast, sondern die hatten sowas schlecht gelaunt Braunes, so
ja,
wie altes Blut.
Ja.
Und dann habe ich die zubereitet, geschnitten. Ich habe dann gedacht, ich mache jetzt einen Teller mit so einem rote Beete Carpaccio, das nämlich ganz lecker sein kann, wenn du Öl und auch ein bisschen Rosmarin und ein bisschen Knoblauch, wirklich auch gepresst.
Zitrone
und natürlich Olivenöl, und dann da Parmesan drüber. Ist einfach ganz geil. Und als ich anfangen wollte, das zu bestreuen, frag mich nicht, wie das sein kann. Lag wirklich etwas. Ich habe es auch fotografiert. Ich will, dass du es abspielst und live kommentierst.
Ich sehe einen braunen Teller, auf dem, ja, es sieht fast aus wie Fleisch.
Ja, genau. Sieht aus wie ganz dünn
geschnittenes Fleisch. Bündner Fleisch.
Genau, so sieht's aus.
So, und
schon vorbereitet. Alles vorbereitet.
Ich starte das Video. Es ist auch so ein bisschen braun. Und da sitzt die Made.
Mittendrin. Also ich habe die nicht zerschnitten.
Sie hat es geschafft.
Richtig dicke, weiße Made, die plötzlich mitten auf diesem Teller, mitten auf diesen Stücken sitzt.
Ich hätte erstmal nach oben geguckt, unter der Decke klebte vom Pfannkuchen machen oder sowas.
Ach so, ich habe jetzt gedacht, dass du in so einem Horrorfilm, wie lange haben sie ihre Nachbarn nicht gesehen?
Das hätte ich als nächstes.
Aber wie kommen sie darauf?
Ich habe seit wirklich sehr lange keinen Kuchen mehr bekommen.
die kommt natürlich aus diesem Pack.
Die hat sich quasi um die Messerschneide herum.
Interessant, ne?
Eine Ninja-Made.
Eine Ninja-Made, die lebt auch nicht mehr. Das ist ja auch noch interessant.
Ah, ja, dann ist sie wahrscheinlich dabei gestorben.
Ja, also schön war's
nicht.
Aber
du hast es nicht gegessen.
Ich hab's gegessen.
Ah, okay.
Also
die Made auch.
Natürlich habe ich die Made, wobei ja Proteine, Ich wollte eine Heldin sein für mich. Und das war ich auch, weil ich habe mich zurückerinnert. Ich hatte auch echt einfach wahnsinnig viel Hunger. Ich hatte die Marinade schon fertig und den Parmesan schon gehobelt. Und ich habe mich daran erinnert, dass mir jemand mal sehr, ich glaube, es war Sarah Wiene, auch eine schöne Folge Toast Hawaii, mal gesagt hat, dass ganz klar, wenn man in Salat oder Gemüse Tiere jedweder Art findet, dann weiß man einfach, es ist auch ein ganz gutes Zeichen, dass sie nicht voller Pestizide sind. Das leuchtet mir auch ein. Ja, also insofern, ich habe diese eh schon tote Made in den Abfalleimer gekippt und habe es dann halt möglichst noch vor 12 gegessen, weil ich wollte aber auch nicht, dass es ein doofes Omen ist für dieses neue Jahr.
Es gibt ja auch, also es gibt ja diesen italienischen Käse, wo auch Maden drin wohnen. Mm. Ich glaube, der ist nach EU-Recht, darf der auch nicht mehr hergestellt werden oder sowas. Gibt es so eine illegale Szene.
Made in Italy.
Und dabei ist mir eingefallen, auch wieder ein nostalgisches Gefühl, das mir Toast Hawaii gegeben hat. Auch eine Geschichte, die schon lange vergraben war in meinen Erinnerungen, dass meine Mutter mit mir ins Einkaufszentrum gegangen ist und ich sie vorher gefragt habe, aber wir gehen nicht an dem Käseladen vorbei, weil ich nicht an dem Käseladen vorbeigehen wollte, weil es da so gestunken hat. Mhm. Ich habe wirklich mich geweigert, diesen Gang entlang zu gehen, wo der Käseladen war. Und ich habe Käse gehasst als Kind.
Ich mochte auch als Kind Käse, ja. Also was ging, waren halt diese Scheibletten, ne?
Ja, klar.
Und ja, aber auch mal der, so junger Gouda mal auf so einem Käseigel mit
Weintraube.
Ewig
lange nicht. Also ewig lange nicht. Ja, apropos Weintraube. Ich habe das heute gehört, dass an Silvester, wo wir das gerade reden, in Spanien Menschen 12 Weintrauben schlucken, hast du erzählt.
Ja.
Im Podcast mit Megalos, ist
das
richtig?
Das weiß ich nicht, ob es mit ihm war.
Ja, aber doch, in der Folge. Mhm. Und da würde ich ganz gerne, liebe Spanier da draußen, die vielleicht hier zuhören, ich würde ganz gerne eine medizinische Studie sehen, wie viele Menschen an Silvester denn versterben.
Nein, das habe ich mich gefragt, nicht du.
Ja,
und mein Magen knurrt.
Ich habe die Folge noch nicht zu Ende gehört.
Ja,
deswegen,
weil das ist nämlich genau der Punkt. Wie viele Menschen ersticken denn überhaupt, bevor sie ins neue Jahr kommen, weil sie 12 Weintrauben schlucken müssen?
Mein neues Jahr war übrigens, ich weiß gar nicht, was ich gegessen habe, aber ich bin vor 12 ins Bett gegangen und habe mir einen guten Tropfen Vicmedinat gegeben. Ich war sehr erkältet an Silvester. Okay. Ich habe dieses Foto gemacht, wo ich dann so eine halbe Flasche Vicmedinat einfach getrunken habe.
Was ist denn eigentlich dein Lieblingsessen, fällt mir gerade ein?
Ah, das ist saisonal unterschiedlich. Mhm. Also es gibt Phasen in meinem Leben.
Wovon hast du am meisten gegessen? Was glaubst du? Also im Sinne von wirklich jetzt auch gerne. Jetzt nicht Brot, nicht Kartoffeln, sondern von diesen vielen Lieblingsessen, die du hast. Von diesen tollen Essen, die dir einfallen.
Ich befürchte Steak und Scampi, gleich viel.
Mhm.
Also, wenn man das jetzt so die besonderen, also ich esse nicht jeden Tag Steak und nicht jeden Tag Scampi, aber meine Lieblingsessen, du weißt es ja selber, wir waren auch schon mal zusammen essen, ich bin der Mann, der am schnellsten eine Scampi aus der Schale bekommt.
Ja, das stimmt.
Ohne sie anzufassen.
Simsalabim.
Und ich habe bei Scampi kein Sättigungsgefühl. Das ist ganz, ganz schlimm. Also da ist halt wirklich, bis dieses Blech, was ich mir da gemacht habe, alle ist oder ich
Wie
den
Gästen...
Wie machst
du die denn? Du legst die also auf ein Backpapier?
Nee,
oder was machst
auf,
du? Einfach aufs Blech?
Nee, also einfach aufs Blech gar nicht. Das ist bei mir, Scampi werden vorbereitet. Ich stelle auch den Kaffee dafür hin, weil ich dazu eine Handbewegung machen muss. Ich kaufe entweder die mit dem Rückenschnitt schon, wo der Darm raus ist. Oder ich mache das dann auch selber.
Ja.
Das ist relativ viel Arbeit, weil ich dann ich nehme so ein Glas mit Olivenöl, in das kommt sehr, sehr viel Knoblauch, sehr viel Salz, sehr viel Pfeffer, meistens noch ein bisschen Schärfe rein, Chili entweder oder Tabasco geht auch. Dann wird es einmal mit einem Stabmixer durchgemixt, weil ich auch Knoblauch, übrigens kaufe ich auch in diesem Großmarkt in einem Topf in Sonnenblumenöl, schmeckt wie frischer Knoblauch. Ist nicht zu unterscheiden. Auch Convenience Food, das man machen kann, habe ich immer im Kühlschrank, so ein großes Glas. Dann, ich kriege richtig Hunger auf Scampi.
Ich habe auch irre Hunger.
So, und dann wird das durchgemixt und dann nehme ich jedes Ding. Öffne quasi die Schale und gehe mit einem Löffel und mache den Sud zwischen Schale und Fleisch.
Ach.
Und das mache ich mit jedem Einzelnen, wirklich, und dann auch den Rücken nochmal lang, da wo der Darm war.
Oh, als Schutz vor der Hitze, dass das nicht so trocken wird, oder was?
Ja, und vor allen Dingen hast du den Geschmack an dem Fleisch und nicht einfach nur an der Schale, die du nachher sowieso wegschmeckst.
Aber warum machst du die Schale nicht gleich ab, damit sie nicht austrocknen, oder was?
Genau, und dann kommen die auf einem Backblech ohne Backpapier, weil das restliche Öl, was ich dann noch übrig habe, wird dann darüber geträufelt. Und dann schwimmen die teilweise richtig in Öl. Und dann kommen die bei einem vorgeheizten Umluftherd bei 150 Grad 9 Minuten in den Ofen. Dann werden sie einmal gewendet. Da sieht man dann, ist die Schale je nach Größe, also wenn die sehr groß sind, 10 Minuten die erste Saison und danach kommen sie nochmal 8 Minuten und wenn sie kleiner sind, 7 Minuten, nachdem sie gewendet worden sind. Ganz wichtig, vorher das Blech rausnehmen, damit der Ofen nicht abkühlt, bei 150 Grad wieder rein. Wenn man sie ein bisschen krosser haben will, macht man sie bei 170 Grad in der zweiten.
Aber die Crossness geht die nicht verloren, wenn
absolut
man die
nicht.
Schale abmacht?
Nein, das ist die perfekte, der perfekte Scampi. Danke Mama, hat sie... es geht nichts. Also Scampi auf dem Grill werden oft zu trocken. Scampi in der Pfanne sind manchmal labbrig. Und vor allen Dingen das Geheimnis ist das Öl mit dem Knoblauch und dem Salz und dem Pfeffer unter die Schale packen.
Das ist ja eine Fummelei.
Ja, aber das lohnt sich.
Ich finde ja schon dieses Entkleiden einer Scampi finde ich ja schon, macht man selten genug, dass man sie isst. Aber das ist mir ja schon Arbeit. Aber die Vorstellung, dass ich dann denen noch was unter den Mantel stecke, bevor ich den Mantel ausziehe. Aber du wirst es ja mal für mich...
Auf jeden Fall.
Das würde mich sehr freuen.
Nächstes
würde
Mal,
das gerne mal probieren.
In Hamburg
ja, gerne.
Mache ich das sehr gerne. Und das Geheimnis ist eigentlich, dass man das sehr häufig macht, dass solche Abläufe einfach automatisiert sind. Das bei mir beim Kochen ist das so ein Standard, dass ich halt Gerichte, die ich gerne mache, mache ich ganz oft hintereinander, damit ich jeden Handgriff weiß, welches Gewürz wann wo, damit das so ein kleiner Tanz wird.
Das finde ich sowieso wunderschön. Das hast du gut beschrieben. Ich liebe es, Leuten dabei zuzugucken, wie sie für sie selbstverständliche Dinge machen. Das muss nicht immer beim Kochen sein. Das ist auch, wenn jemand so mit der rechten Hand schon das oder gar nicht hinguckt und so weiter. Du siehst, das
mega.
Sind so diese Abläufe. Und beim Kochen, beim Zubereiten, das ist wirklich schön. Das ist auch, als würde man jemandem beim Tanzen zuschauen.
Ja, wenn der auch weiß, wo, oder diejenige weiß, wo die Gewürze sind und fast blind dahin greift und auch genau weiß, wie viel
das ist schön.
Salz da rein muss und so weiter. Und das kriegt man, glaube ich, erst hin, wenn man so ein, also ich habe das irgendwann mal gehabt, dass ich für mich entdeckt habe, dass ich Forelle gerne auf dem Grill mache. So.
Mhm.
Und dann so eine Forelle einzuschneiden.
Hast du einen externen Grill? Oder
ja, ich habe beides. Also ich habe einen internen Grill, also auch so einen Kontaktgrill, auch großartig.
Aha, Kontaktgrill, aber da gibt es ja solche und solche, weil ich bin kurz davor, mir noch so einen anzuschaffen.
Mach das.
Ich weiß, allein schon für meine Käseleidenschaft. Du kannst ja alles damit überbacken, aber es gibt, meine Mutter war auch totaler Fan. Der hieß Appetito, das weiß ich noch. Meine Mutter und ihr Appetito, sie soll jetzt kurz mal Platz hier in diesem Podcast bekommen, weil sie auch schon wirklich ein paar Jahre tot ist. Und wenn sie noch irgendwo in Form von Energie um mich herum schwirrt, Mama, du und dein Appetito, die waren relativ klein, hatten aber so Auf- und Zwischensätze.
Ja.
Das heißt, der Kontaktgrill an sich, wie der Name schon sagt, ist ja in seiner ursprünglichen Idee so, dass er etwas einklemmt.
Ja.
Es gibt aber auch Kontaktgrill-Varianten, wo man was dazwischen, also wo es ein Gelenk gibt, dass man sozusagen als würde man ein Gelenk aus...
Verlängern,
quasi. So das ist ein Abstand, genau.
Wie der Mikrofonarm, vor dem wir hier sitzen, wo man dann so ein bisschen variieren kann.
Dass da
kann.
Luft dazwischen
genau.
ist, dass es nicht aufliegt, sondern dass die obere heiße Seite... die obere Seite eben auch richtig kross macht und richtig heiß macht.
Dafür lege ich immer bei mir...
Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Dafür lege
ja,
ich meine Hand dazwischen.
Einen hölzernen Kochlöffel packe ich dann dazwischen, der dann sowieso auch schon so ein bisschen angebrannt ist. Das ist kein Problem. Aber zum Beispiel, wenn ich da Burger-Patties drauf mache, für vegane Burger-Patties übrigens, für unglaublich lecker, kann man auch sagen. Da gibt es verschiedene Varianten. Eine Variante...
Nenn mal ruhig eine gute.
Beyond Meat. Mhm. Also Beyond Meat, das Burger Patty ist nicht zu schlagen, bis jetzt nicht zu schlagen. Und wenn man dann den Käse da drauf packt, und dann kann man ja nicht den Kontaktgrill zumachen, weil dann fließt der Käse einfach nur raus. Und da muss man dann ich kriege so Hunger, mir läuft das Wasser im Mund zusammen bei dem Gedanken, dass ich jetzt so ein Burger Patty mit zum... Naja, auf jeden Fall Kontaktgrill großartig.
Ich habe das mit dem Löffel noch nicht verstanden.
Der kommt dann dazwischen, der ist so hoch,
damit
die obere Platte den Käse nicht berührt, weil sonst fließt der raus.
Das meine ich eben. Es gibt diese Dinge, die kann man halt wirklich, da kann man die obere Platte höher stellen.
Ja, es gibt auch so für das Gerät, was ich habe, gibt's das glaube ich auch. Da gibt's auch so Einsätze, dass man da Aufläufe drin machen kann und so weiter. Aber das habe ich alles nicht.
Toll.
Aber es ist auf jeden Fall gut.
Gibt es eigentlich, wo wir schon dabei sind, eine Gerätschaft, irgendetwas, was du dir angeschafft hast, das... Als treuer Hörer wusstest du doch, dass
natürlich,
die Frage von kommt, oder?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Muss ich leider sagen, dass ich ich hätte gerne die Heißluftfritteuse bei dir gesehen. Die,
von Heinz Strunk.
Ja, das ist alleine nur. Ich hätte sie gerne gesehen. Ich hätte sie auch genommen. Also wie gesagt, die ist ja nicht mehr in deinem Haushalt. Nein, ich habe keine Heißluftfritteuse. Ich habe etwas gekauft, was ich noch nicht ausprobiert habe. Das ist der Crockpot. Die Engländer kochen da sehr viel mit. Ich glaube, Australier auch. Das ist quasi eigentlich ein Römertopf, den du in den Ofen packen kannst, aber als eigener Topf mit eigener elektrischer Quelle. Also so ein Gartopf, wo du alles reinpackst und dann 8 Stunden später kommst du wieder, packst du halt eine Lammkeule rein und Kartoffeln, alles gleichzeitig, kommst nach 8 Stunden wieder und alles ist fertig. Habe ich noch nie ausprobiert, musste ich aber dringend haben.
Mhm.
Ach, ich habe so viele Sachen. Das ist einfach das, was ich noch nie ausprobiert habe, habe ich geschenkt bekommen. Das ist, liebe Grüße an Atze Schröder an dieser Stelle, der hat mir einen Popcorn-Topf geschenkt, so wo man so dann drehen kann, damit das...
Damit die nicht in Bewegung bleiben.
Genau, den habe ich noch nicht ausgepackt. Der steht bei mir im Keller und habe ich noch nie benutzt.
So, wir müssen, die Zeit fliegt. Ja. Wir müssen uns jetzt durch Ja-Nein... Jetzt schnell, ich werde nicht mehr nachfragen. Rosenkohl?
Auf gar keinen Fall.
Grünkohl?
Bedingt.
Meeresfrüchte?
Ja, auf jeden Fall alle. Muscheln, ganz großer Muschelfan. Auch Muscheln immer in meinem Tiefkühler.
Kapern?
Auf jeden Fall.
Koriander?
Ja, viel.
Ingwer?
Ja, im Essen auf jeden Fall. Ingwer-Tee ist manchmal ein bisschen streng. Ingwer-Shots. In 3 Liter kaufen, ist viel günstiger, gibt es Bio-Ingwer-Shots, Kanister, die man sich in die Küche stellen kann. Kauft nicht diese 4 Euro Plastikflaschen in Supermärkten oder am Kiosk, das ist totaler Blödsinn, wenn ihr das eh jeden Tag macht. Kauft einen großen Kanister, 3 Liter Ingwer-Saft und macht euch ein Schnapsglas voll, ein bisschen Honig rein, fertig.
Oder macht das einfach selbst.
Ja,
dann
ja.
Müsst ihr den Kanister auch nicht wegschmeißen.
Das stimmt.
Innereien?
Leber manchmal. Mein Vater mochte sehr gerne Leber oder mag sehr gerne Leber. Meine Mutter mochte das gar nicht gerne kochen. Aber so eine Leber mit Apfel und Zwiebeln und so. So manchmal, wenn es ein gutes Restaurant ist, dann und ich denen vertraue, dem Koch vertraue, dann esse ich auch mal eine Leber, ja.
Lakritz.
Bring it to me, bring it on. Alles Lakritz, okay. Was es gibt. Krieg ich sofort auch so ein... Von Salmi und so kriegst du sofort
Speichelfluss,
ja.
Rosinen?
Ja, sehr gerne Rosinen.
Kümmel?
Fand ich früher so fürchterlich auf ein Brötchen. Meine Uroma musste immer ein Kümmelbrötchen essen. Ich habe das aus Versehen mal gegessen. Heute, ja, gerne. Ja, also im nicht roh so als...
In einem Brot und auch, also so geht's mir zumindest, wenn es nicht zu intensiv
ja,
ist.
Genau.
Also ich ärgere mich dann zwar so ein bisschen,
gerne,
aber...
Ja, aber das in einem Brot oder einem Brötchen, boah, auf gar keinen Fall.
Okay.
Gekocht, ja, gerne.
Gorgonzola?
Nur in einer Soße.
Kaffee oder Tee?
Muss ich mein Leben lang? Nichts anderes mehr?
Nein. Du weißt doch, wie es läuft.
Dann Tee.
Sushi oder Fondue?
Sushi.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Erdbeeren.
Vanille oder Zitrone?
Zitrone.
Zitrone. Ich arbeite auch als Sprecher. Joghurt oder Pudding?
Joghurt.
Walnüsse oder Erdnüsse?
Walnüsse.
Sorry, das wird er jetzt wahrscheinlich bis zum aber bevorstehenden Ende
nein,
machen.
Nein, nein.
Pizza oder Döner?
Dürüm-Döner. Also ohne dieses Riesenbrot, sondern mit diesem Fladen, der da rumgefluppelt
wird, genau.
Genau.
Was liegt denn auf der perfekten Pizza?
Ab jetzt werden Leute abschalten. Ananas.
Oh, guck mal, das rührt mich. Ich finde es zwar absurd, aber es rührt mich, weil es natürlich eine Reminiszenz ist an die Pizza
aber
Hawaii.
Meine absolute Lieblingspizza war viele Jahre Pizza Hawaii. Ich bin jetzt aber übergegangen in, ja, weiß ich auch nicht, Speziale oder sowas. Also so Salami ist schon drauf. Und
extra Käse?
Ja.
Pilze?
Ja, also jetzt nicht auf der Hawaii, glaube ich nicht, aber doch.
Also es ist noch Hawaii, da ist noch Hawaii im Spiel. Das heißt, die Pizza, über die wir reden, auf der liegt Schinken und auf der liegt Käse und auf der liegt Ananas.
Genau, dann können auch Pilze drauf, ja.
Okay. nein, ja. Wäre der Topf im Einsatz, würde er süßes oder salziges Popcorn herstellen?
Inzwischen glaube ich gemischt, weil ich das so häufig gehört habe.
Ja, dass
beides geht. Und irgendjemand, wer war denn das? Hat es bei dir, habe ich das gehört, mit Zitrone und Salz.
Stimmt.
Das habe ich heute Morgen zum Frühstück gehört und ich werde es ausprobieren. Vielen, vielen Dank. Vanilleeis mit Olivenöl, mit gutem Olivenöl. Das wollte ich definitiv ausprobieren.
Das kommt auch von Aida, ne?
Ja, genau.
Reis oder Nudeln?
Am Ende Nudeln.
Reis oder Kartoffeln?
Das ist ganz schwierig. Bratkartoffeln, immer Kartoffeln, Reis zu so asiatischen Gerichten, immer Reis, Basmati-Reis.
Okay, stell sie aufs Treppchen. Stell Reis, Kartoffeln und Nudeln aufs Treppchen. 1, 2, 3.
Nudeln oben. Nee, es ist,
du wusstest, dass es kommt. Du hattest Wochen, dich vorzubereiten.
Nee, ich kann es nicht. Wahrscheinlich würde Reis ganz oben sein, wenn es richtig duftiger Basmati-Reis ist. Dann kommen die Nudeln, dann kommen die Kartoffeln.
Du weißt, wenn sich die Kohlenhydrate nächsten Monat wieder treffen und
muss der Reis wieder alles
bezahlen. Hast du gehört, was Andreas gesagt hat? Oh, hat er was über Brot gesagt? Ja, Brot ist noch nicht da. Was hat er gesagt? Sag schnell.
Brot ist noch nicht da.
So, Finale. Tomate oder Paprika?
Eine Tomate.
Gelbe oder Orange? Nimm zwei.
Eigentlich gar nicht, aber Orange.
Zartbitter oder Vollmilchschokolade?
Zartbitter
ist auch so ein Wort aus den 80ern. Ja. Heutzutage sagt man dunkle Schokolade
und dann
wirft man sich so, das sagen wir aber hier nicht, dann wirft man sich heutzutage, wirft man sich so 70%, 80%, nee, ist mir dann, ich mach sogar 90% und dazu dann ein schöner Rotwein oder so. Sowas sagen hier Leute.
Ja, also ich habe, es kommt wirklich auch, ich habe mit einem Kakao-Konnoisseur, habe ich mal eine Folge gemacht.
Kakao-Konnoisseur,
habe ich mal eine Folge gemacht und der hat mir Schokolade mitgebracht, die ganz, ganz toll ist mit so, dunkle, Punkt. Vergiss es, dunkle.
Wahrscheinlich wäre jetzt noch irgendwas gekommen mit Octopus-Babyblut oder so.
Nein,
das sage ich jetzt nicht mehr.
Schafsmilch.
Nein, komm, Cut. Also, du weißt, wie das Ende läuft. Du kannst dir jetzt aussuchen, wie wir dieses fiktive Essen, an dem wir jetzt gerade nicht teilnehmen, aber ich weiß, wie schnell wir beide gleich in diese Küche gehen und was essen. Gibt es ein Dessert? Wenn ja, welches? Kaffee, Schnaps, Wasser? Wie gehen wir raus aus der Sache? Und zum Schluss das Dessert.
Ich bin maßlos alles.
Wirklich?
Ja, ich würde einen Espresso bestellen, doppelten. Ich würde mir wünschen, dass du ein Dessert bestellst und ich einfach nur probiere.
Oh,
Ich glaube, Creme Brûlée oder sowas wär auch. Ich glaube, wir haben das wahrscheinlich genauso gemacht, als wir zusammen essen waren.
Wobei ich auch wirklich empfindlich bin bei Creme Brûlée.
Ja.
Ich lasse jemanden gerne probieren und auch gerne zweimal. Also wenn man vorher sagt, wenn man vorher sagt, wollen wir es uns teilen, dann ist okay. Aber wenn jemand sagt, nee, ich will nicht und dann aber zum dritten Mal,
das geht nicht. Das geht nicht, auf gar keinen Fall. Also wenn das vorher abgesprochen ist, darf ich einen Löffel von deinem Creme Brûlée haben, was du dann bestellst.
Aber nach zwei ist vorbei.
Nee, ich würde einen nehmen. Und dann würde ich mich ärgern und eventuell doch noch eine Creme Brûlée nachbestellen, nachdem ich dann aber auch einen Espresso und einen Schnaps getrunken habe. Also manchmal den Schnaps. Aber
gut.
Mit dir würde ich dann,
Ich bin ein
Sambuca vielleicht.
Nee, vor allem mit dir, weil ich fahre. Ja, im Zweifel, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, weil ich das nicht trinke.
Wir keinen Schnaps trinken. Nee, genau.
Du schon und ich nicht.
Ja, genau.
Okay. Andreas, wir müssen jetzt dringend etwas gegen meinen Magenknurren tun. Vielen Dank. Oder gibt es noch irgendetwas, worüber du dich gleich ärgerst, wenn es vorbei ist? Dass du es nicht gesagt hast.
Einfach, dass es vorbei ist, werde ich mich ärgern. Ich könnte Stunden mit dir weitermachen und das werden wir auch tun, aber dann bei mir. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Du bist immer eine tolle Inspiration und ich kriege immer Hunger, wenn ich diesen Podcast höre.
Wenn ich dich sehe.
Ja, genau.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dreimal wird es Toast Hawaii live on stage, also auf einer Bühne geben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin am 27. Mai sind das Laura Larsson und Linda Zabakis. In Köln am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de.